Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesen Tagesthemen. Erfolg der Diplomatie. Ukrainische Separatisten sollen Waffen abgeben. Gefahr der Abhängigkeit. Modedroge Crystal Meth breitet sich aus. 100 Jahre Einsamkeit. Gabriel Garcia Marquez ist gestorben. Maidan, Krimkrise, Kriegsangst in Europa. Im Geschichtsschnelldurchlauf drohte die Diplomatie immer atemloser zu werden. Heute nun das Gefühl, dass alle einmal kurz durchatmen können. Russland hat sich erstmals mit der Ukraine, der EU und den USA an einen Tisch gesetzt. Und das Ergebnis klingt wie ein erster Schritt Richtung Deeskalation. Die prorussischen Kräfte sollen sich zurückziehen. Statt Waffen sollen wieder Worte in der Ostukraine sprechen. Die gemeinsame Erklärung, die heute in Genf abgegeben wurde, stimmt zwar optimistisch, aber trotzdem könnte es sein, das Papier sorgt nur kurz für Aufatmen in diesem noch lange nicht ausgestandenen Konflikt. Henning Winter berichtet.
In diesen Hallen überwanden schon so manche Gegner ihre Gegensätze, reden, sich annähern. Es ist nicht das erste Mal, dass dies im Hotel Interconti in Genf versucht worden ist. 1985 haben sich Reagan und Gorbatschow hier getroffen. Ein Wendepunkt im Kalten Krieg. Das Interconti, es scheint eine besondere Aura zu haben, die auch heute gewirkt haben muss. Nach mehreren Stunden des Wartens haben sich die Außenminister auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Der russische Außenminister verkündet als erster die überraschende Botschaft. Alle Seiten müssen jede Form von Gewalt, Einschüchterung oder Provokation sofort beenden. Wir verurteilen scharf jede Form von Extremismus, Rassismus und religiöser Intoleranz. Gegen 11 saßen die drei Außenminister und die EU-Außenbeauftragte erstmals gemeinsam an einem Tisch. Allein das ein kleines Wunder. Es folgte rege Pendeldiplomatie in allen erdenklichen Konstellationen. Schließlich der Durchbruch. Erleichterung bei John Kerry und Catherine Ashton, der EU-Außenbeauftragten. Die Separatisten sollen ihre Waffen niederlegen, besetzte Gebäude sollen geräumt werden. Straffreiheit wird gewährt, außer bei Kapitalverbrechen. Vertreter der OECD sollen vermitteln. Sie nehmen eine besondere Rolle ein, indem sie der ukrainischen Regierung und den örtlichen Gemeinden dabei helfen, die deeskalierenden Maßnahmen umzusetzen. Immer da, wo sie am meisten gebraucht werden. Doch werden sich die Separatisten wirklich entwaffnen lassen? Wird Russland sich an die Vereinbarung halten und deeskalierend einwirken? Falls nicht, wird es weitere Sanktionen geben, meinte US-Präsident Obama am Abend. Es muss sich noch zeigen, ob die Vereinbarungen, die heute im Interconti in Genf getroffen wurden, tatsächlich in der Ostukraine auch umgesetzt werden.
Ja, es gibt viele Fragen, auf die man von Putin gerne klare Antworten hätte. Wird er sich an die gemachten Abmachungen halten? Interessiert es ihn eigentlich wirklich, was Europa und die USA denken, tun und wollen? Wer diese Fragen heute in der sorgfältig inszenierten Putin-TV-Show im russischen Fernsehen gestellt hätte, wäre wohl nicht weit gekommen. Direkter Draht heißt diese Sendung, bei der ausgewählte Zuschauer aus ganz Russland zugeschaltet wurden. Sogar Edward Snowden, der ehemalige amerikanische Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower, der im russischen Exil lebt, durfte Hallo sagen. Ein Nadelstich Richtung Washington. Norbert Hahn über den direkten Draht auch für Neurussen.
Kurz vor 12 Uhr auf der Krim. Vor ein paar Wochen gehörte sie noch zur Ukraine. Heute warten hunderte Schaulustiger vor Videowänden auf den russischen Präsidenten, ihren Präsidenten. Dann geht's los in einem Fernsehstudio der Hauptstadt. Ein Mann aus dem fernen Irkutsk will wissen, sollten nicht russische Truppen in die Ukraine einmarschieren? Wir sollten jetzt nicht übermütig werden, sondern realistisch bleiben. Ich erinnere Sie daran, dass der Föderationsrat dem Präsidenten das Recht gegeben hat, in der Ukraine Truppen einzusetzen. Ich hoffe sehr, dass ich dieses Recht nicht anwenden muss. Und er räumt erstmals ein, dass Russland beim Umsturz auf der Krim die entscheidende Rolle gespielt hat. Wer waren diese jungen Leute, die so sehr wie unsere aussahen? Im Rücken der Selbstverteidigung der Krim standen natürlich unsere Militärs, die sich sehr korrekt, entschlossen und professionell verhalten haben. Dmitri Kiselov, ein Art russischer Chefpropagandist, er ist ein Scharfmacher und er steht auf der westlichen Sanktionsliste. Aber er darf eine Frage stellen. Die anderen 2,5 Millionen Fragesteller müssen warten. Kiselov fürchtet vor allem die NATO-Osterweiterung. Putin dankt für das Stichwort und gibt zu bedenken, ohne den Krim-Einsatz wäre Russland aus dem Schwarzen Meer herausgedrängt worden. Russland wäre aus der wichtigen Region verschwunden, in der so viele russische Knochen in der Erde liegen. Nun kann Russland bleiben auf der Krim. Aber was wird wohl von der Ukraine bleiben?
In Oberbozen in Südtirol begrüße ich jetzt den Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
In Genf hat sich die Viererrunde auf Deeskalierung geeinigt. Deeskalieren hört sich ja erst einmal hoffnungsvoll an. Glauben Sie denn, dass sich die russische Seite daran hält?
Na, zunächst mal sehe ich so, der Frieden ist noch nicht gewonnen und wir sind noch lange nicht am Ziel, aber mindestens ist die Chance zurück, dass die Ukraine beieinander bleibt und dass man in der Ukraine in Zukunft gemeinsam daran arbeitet, diesem Land eine wirtschaftliche und politische Zukunft zu geben. Die Chance ist jetzt wieder da und das ist viel, jedenfalls viel mehr, als die Skeptiker vor dem Genfer Treffen geglaubt haben.
Wenige Stunden zuvor drohte allerdings Putin, er könne sich vorstellen, in die Ostukraine einzumarschieren. Das ist ihm sicher nicht einfach so rausgerutscht. Wie passt das denn zusammen?
Nein, das sage ich auch. Wir sind nicht am Ziel, weil am Ende nicht das Papier entscheidend ist, was heute unterschrieben worden ist, sondern der Lackmustest kommt ja noch. Der Lackmustest ist der, ob die Aktiven, diejenigen, die für die Politik verantwortlich sind, in Russland, in der Ostukraine sich an den Verabredungen orientieren, ob sie die Versprechungen jetzt einhalten. Deshalb nicht das Papier ist entscheidend, sondern das, was jetzt in den nächsten Tagen in der Ukraine tatsächlich stattfindet. Aber wir sollten es auch nicht kleinreden. Immerhin, dass sowohl von Russland und der Ukraine unterschrieben worden ist, dass zukünftig auf Gewalt verzichtet werden soll, dass besetzte Gebäude geräumt werden sollen, dass illegale Gruppen entwaffnet werden sollen und dass man jetzt gemeinsam an einen Verfassungsprozess herangeht. Das ist jedenfalls etwas, was die meisten nicht erwartet haben vor diesem Genfer Treffen. Insofern sage ich, der Anfang ist gemacht, ein wichtiger erster Schritt, aber dem müssen jetzt viele weitere folgen.
Aber sind denn diese Taten, die Sie fordern, mit einem Präsidenten wie Putin überhaupt möglich?
Das wird jetzt abzuwarten sein. Ich nehme nur an, dass sein Außenminister nicht ohne ein Mandat nach Genf gefahren ist, sondern wenn er ein solches Papier unterschreibt und wenn darüber stundenlang verhandelt wird, dann kann ich mir nach Kenntnis der russischen Interna das nicht anders vorstellen, als dass das entsprechend auch mit einem Mandat versehen worden ist. Insofern gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das, was unterschrieben worden ist, auch im Wissen und Willen der russischen Führung unterschrieben worden ist. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir in den nächsten Tagen sehen, dass die Signale auch tatsächlich so sind, dass dem Versprechen auf dem Papier Folge geleistet wird. Das heißt, dass die Gewalt jetzt signifikant zurückgehen muss und dass Normalität im Leben auch in der ganzen Ukraine, auch in der Ostukraine wieder einkehrt.
Sie haben sicher schon einen Plan B. Aus den USA hören wir, dass schon über die nächste Sanktionsstufe nachgedacht wird. Was wäre Ihre nächste Stufe?
Ja, zunächst mal würde ich mit allem Ehrgeiz daran arbeiten, dass die Verabredungen, die heute getroffen worden sind, auch in die Tat umgesetzt werden. Es ist nicht so schwer, darüber nachzudenken, was passiert, wenn das alles platzt, wenn sich das alles in Luft auflöst. Natürlich wird es dann weitere Debatten und Entscheidungen über Sanktionen geben, aber so wie ich gesagt habe, wir müssen daran festhalten, dass die Diplomatie eine Chance bekommt und die hatte sie heute und ich finde, sie hat sie genutzt. So sehr sage ich auch, müssen wir jetzt mit dieser Chance umgehen. Das meine ich für uns im Westen, das meine ich für Russland, das meine ich aber vor allen Dingen für die streitenden Parteien in der Ukraine selbst.
Danke, Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Auch wenn der heutige Tag mit der Genfer Erklärung als ein diplomatischer Durchbruch angesehen wird, die Wunden der Menschen, die noch vor wenigen Wochen friedlich zusammenlebten, bleiben. Die Zerrissenheit der Ukraine bleibt und auch die Barrikaden im Osten des Landes. Es ist die Frage, ob auf der Straße, in den Wohnzimmern in der Ukraine am Ende zählt, was in Genf oder Moskau gesagt wird. Goline Atay und Demian von Osten berichten.
Spuren eines Kampfes. Drei prorussische Aktivisten sollen hier vor der Militärkaserne Mariupol getötet worden sein. 300 Menschen, bewaffnet und mit Molotow-Cocktails, sollen in der Nacht den Stützpunkt angegriffen und versucht haben, auf das Gelände vorzudringen. Ilya, Germanistikstudent aus Donetsk, verfolgt die Nachrichten unruhig, ist immer auf dem Laufenden. Ob die Vermummten ihre Waffen abgeben werden, wie jetzt international gefordert?
Ich glaube leider, dass diese Separatisten oder wie Aktivisten, wie sie sich nennen, würden darauf nicht reagieren, würden darauf nicht achten. Und einer von ihnen, habe ich schon gelesen, habe ich schon gehört, hat gesagt, dass es für ihn überhaupt egal ist, ob da jemand etwas verhandelt hat. Er bleibt dann, wo er ist und wird weiterkämpfen.
Im Krankenhaus von Mariupol liegt Sergei Schewtschenka, prorussischer Aktivist. Ein ukrainischer Soldat schoss auf ihn, als er und seine Mitstreiter gestern Nacht in die Kaserne eindringen wollten. Von seiner Mission bleibt er überzeugt. Donetsk heute, wieder eine pro-ukrainische Demonstration. Die Stimmung unter seinen Freunden, erzählt uns Ilya, die sei genau zweigeteilt, 50-50.
Viele meiner Freunde wirklich unterstützen diese separatistische Bewegung, aber ich habe auch viele Freunde, die heute an der Demonstration teilgenommen haben und ich muss leider auch hinnehmen, dass wir im richtigen Streit zueinander stehen.
Kein einziges Mal hat Alexei an einer pro-russischen Aktion hier teilgenommen. Keiner in seiner Familie gehe dahin, sagt er. Sein Leben, das seien die Kinder, seine Frau, sein Reifenservice. Und was hält er von den Aktivisten, die Gebäude besetzten in der Stadt? Ich denke, das ist falsch. Alles muss friedlich entschieden werden. Mir scheint, das sind keine Bürger aus Donetsk. Die sind von woanders hierher gekommen. Ich glaube, das sind Leute ohne Arbeit, die einfach nichts zu tun haben. Die Bürger seiner Stadt, die seien zielstrebig, mit Geschäftssinn. Erst nach langem Fragen verrät uns Alexei seinen Standpunkt. Wenn Russland die Bürger hier zur Unabhängigkeit führen würde, wäre er dafür? Wenn es politisch passiert, ja. Wenn mit Kampf und Krieg, nein. Und bis dahin gehe er lieber im Wald spazieren, als sich irgendwelchen Separatisten anzuschließen.
Die Genfer Einigung und was jetzt zu tun bleibt. Ein Kommentar von Sabine Rau vom Westdeutschen Rundfunk.
Damit hatte keiner gerechnet. Russland lenkt ein. Die Erwartungen waren minimal, doch das Ergebnis ist erstaunlich. Entwaffnung der Separatisten, Räumung der besetzten Gebäude, ein Fahrplan für eine friedliche Lösung. Ein Erfolg übrigens auch der deutschen Diplomatie, die im Hintergrund immer wieder auf Gespräche gedrängt hatte. Es ist ein erster Schritt nach militärischen Übergriffen, brennenden Barrikaden, brachialen Besetzungen und rhetorischer Scharfmacherei, übrigens auf allen Seiten. Der unverhohlenen Aggressivität Putins entgegnete der nicht minder selbstherrliche NATO-Generalsekretär mit ebenfalls wortreichem Säbelrasseln. Kalter Krieg der Worte. Zur Beruhigung der Lage hat das alles nicht beigetragen. Heute nun hat sich erstmals seit Monaten eine Lösung aufgetan. Am Verhandlungstisch und nicht per Faustrecht auf der Straße. Und alle haben daran offenbar ein Interesse. Die labile ukrainische Übergangsregierung, der Westen, die NATO und nicht zuletzt auch Putin. Der russische Präsident mag unberechenbar sein, aber irrational ist er nicht. Das heutige Ergebnis zeigt, er ist zu Verhandlungen bereit. Er wird seine militärische Potenz gewogen haben und nicht nur die, auch seine wirtschaftlichen Ressourcen. Ganz offenbar war auch der Kremlherr an einer weiteren Eskalation, gar an einem Krieg, nicht interessiert. Trotzdem bleibt Misstrauen auch weiterhin angebracht. Frank-Walter Steinmeier hat es gesagt. Den Worten müssen Taten folgen. Das Zündeln in der Ukraine muss aufhören, der Westen notfalls Sanktionen bereithalten. Noch ist die wohl gefährlichste Krise seit dem Ende des Kalten Krieges nicht beseitigt. Aber seit heute ist sie ein Stück weit entschärft.
Sabine Rau kommentierte. Einen Tag nach dem Fährunglück vor Südkorea schwindet die Hoffnung, dass weitere Überlebende gefunden werden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Heute wurde der Kapitän des gekenterten Schiffes vernommen. Überlebende werfen ihm und der Besatzung vor, dass die Fähre zu spät evakuiert worden sei. Unterdessen zogen Taucher weitere Leichen aus dem Wasser. Etwa 270 Menschen werden noch vermisst, die meisten davon Schüler, die auf einer Klassenreise waren.
Dieses Unglück ist ein nationales. Es trifft Südkorea bis ins Mark. Die Angehörigen wollen nicht nur ihre Söhne und Töchter zurück, sie wollen auch Antworten. Ein Schiffsuntergang als Staatsaffäre. Ich werde eine Untersuchung anordnen, um die Ursachen zu ergründen, damit wir die, die verantwortlich sind für dieses Unglück, streng bestrafen können. Marinetaucher versuchten auch heute ins Innere des Wracks vorzudringen, doch starke Strömung, Wellengang und schlammtrübes Wasser verhinderten das. Handyaufnahmen kurz vor der Katastrophe. Trotz Schlagseite bewegt sich niemand vom Fleck. Denn die Borddurchsage lautet, bleiben Sie, wo Sie sind. Es ist gefährlicher, wenn Sie sich wegbewegen. Daran hielt sich offenbar nicht einmal der Kapitän. Er soll als einer der Ersten das Schiff verlassen haben und wurde heute vernommen. Antworten auf die vielen Fragen der Angehörigen gab es aber nicht.
Das Landgericht Osnabrück hat einen Piraten aus Somalia wegen räuberischer Erpressung und Menschenraub zu 12 Jahren Haft verurteilt. Er sei ein führendes Mitglied der Piratenbande gewesen, die im Jahr 2010 den Tanker Marida Marguerite vor der Küste Omans gekapert hatte. Die 22 Besatzungsmitglieder waren 8 Monate lang entführt und zum Teil schwer misshandelt worden. Der Somalier war in Deutschland verhaftet worden, nachdem er einen Asylantrag gestellt hatte. Eine gestern Abend angekündigte Fusion in der Schifffahrtsbranche beschäftigt heute die Analysten. Die Hamburger Traditionsreederei Hapag-Lloyd schließt sich mit der größten lateinamerikanischen Reederei CSAV aus Chile zusammen. Hauptsitz des neuen Unternehmens ist Hamburg. Reaktionen und Hintergründe von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Zusammenschluss ist aus der Not geboren. Es geht darum, im knallharten Wettbewerb nicht unterzugehen. Mit den Chilenen wird Hapag-Lloyd die Nummer 4 der Welt. Beide schreiben Verluste. Die Kosten sind hoch, die Transportpreise fallen. Es dominieren wenige große Reedereien. Nach der Stadt Hamburg ist der Reisekonzern TUI Hapag-Lloyds zweitgrößter Eigentümer. Nächstes Jahr soll Hapag-Lloyd an die Börse gebracht werden als Krönung der Fusion. Für die TUI wäre es das auf alle Fälle. Seit Jahren versucht sie, ihre Hapag-Anteile loszuwerden, aus der Schifffahrt auszusteigen, sich ganz aufs Reisen zu konzentrieren. Dass dies stets misslang, drückte den Aktienkurs. Heute stieg er um gut 6% wegen der Aussicht auf den Ausstieg. Der Hapag-Lloyd-Vorstand spricht von einem Meilenstein. Die Wettbewerbsposition werde sich nun erheblich verbessern. Der Schifffahrtsstandort Deutschland gestärkt. Durch die Fusion sollen mehr als 200 Millionen Euro eingespart werden.
Die Börsendaten. Der DAX ging am letzten Handelstag vor Ostern mit 9.410 Zählern aus dem Handel, ein Plus von 1%. Der Dow Jones schloss nahezu konstant bei 16.408 Punkten.
Die US-Fernsehserie Breaking Bad gilt als eine der besten der letzten Jahre. So gut die Serie ist, so brutal ist sie auch. Es geht um einen krebskranken Chemielehrer, der Drogen herstellt. Seine Familie soll abgesichert sein, wenn er stirbt. Bei seinem Plan gerät er immer tiefer in die Fänge der Unterwelt und des organisierten Verbrechens. Es sind synthetische Drogen, die der Lehrer herstellt. Rauschgifte, die besonders schnell süchtig und kaputt machen. Crystal Meth ist so ein Teufelszeug. Und der heute vorgestellte Bericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zeigt, nicht nur in US-Filmen, sondern auch in Deutschland spielt Crystal Meth eine berauschende Rolle. Und die ist mittlerweile erschreckend groß. Andreas König berichtet.
Am Anfang war Crystal Meth für sie eine Partydroge. Sie wollten gut drauf sein, nächtelang durchfeiern und ihren Kumpels in nichts nachstehen. Am Ende hat die Droge ihr Leben bestimmt und beinahe alles zerstört. Tanja und Michael sind aus Cottbus und beide um die 30 Jahre alt. Es sind nicht ihre richtigen Namen. Sie wollen nicht erkannt werden. Als sie sich vor 10 Jahren kennenlernten, waren sie beide bereits abhängig.
Zu Anfangszeiten war es wirklich bloß just for fun und später lernt man halt auch die Drogen für sich zu nutzen. Das ist dann halt über Sachen wegzuhören, wenn man irgendwo Ärger hat oder halt auch Leistungssteigerung auf Arbeit und solche Sachen. Man nutzt halt die Drogen später für sich aus.
Doch das Gut-Drauf-Sein hat seinen Preis. Methamphetamin, so die wissenschaftliche Bezeichnung für Crystal Meth, ist gefährlich. Es macht schnell abhängig und führt zu geistigem und körperlichem Verfall.
Im psychischen Bereich betrifft das Denkvermögen, das eingeschränkt werden kann, bis hin zu Psychosen, die ausgelöst werden. Und im körperlichen Bereich ein ganzes Spektrum von Folgen, von Herz-Kreislauf-Schäden bis hin auch zu Störungen des Immunsystems zum Beispiel.
Ja, man kriegt schlechte Zähne, die körperliche Wundheilung also dauert länger. Da, wenn du mal eine aufgekratzte Wunde hast oder was, das dauert ewig, bis das wieder zuwächst.
Tanja und Michael haben ihr Crystal vornehmlich aus Tschechien bezogen. Am meisten wird die Droge in den angrenzenden Bundesländern wie Bayern und Sachsen konsumiert. Doch sie verbreitet sich weiter, zum Beispiel auch nach Brandenburg.
Das Phänomen haben wir ja seit 5 Jahren, 6 Jahren erst. Deshalb die Frage, ob es da schon Drogentote gibt, die wurde mir heute auch gestellt. Das können wir so noch nicht beantworten. Hier könnte sich langfristig, mittel- und langfristig aber etwas zu einem noch viel stärkeren Problem aufbauen.
Auch Tanja und Michaels Leben geriet mehr und mehr aus den Fugen, je länger sie Crystal genommen haben.
Also meine Mutter hat geweint, öfter am Telefon, und mich gefragt, ob das wirklich sein muss. Sie hat Angst, dass ich mich umbringe.
Im ersten Augenblick sieht zwar alles besser aus und schöner, aber im Nachhinein hat man eigentlich nur mehr verrissen, als was man gut gemacht hat.
Dann verloren beide wegen der Droge ihren Führerschein, den sie für ihre Jobs dringend brauchten. Das gab den letzten Anstoß, den Ausstieg zu wagen. Tanja hat es geschafft, sie ist seit 3 Jahren clean. Michael tut sich schwerer. Nach einer Entgiftung vor 8 Monaten macht er gerade eine Langzeittherapie.
Habe ich dann später dann diese Einsicht gekriegt, dass ich jetzt sage, jetzt ist das Alter, wo ich sage, aufhören, weil es bringt ja nichts mehr.
Michael weiß um das Rückfallrisiko, nachdem er fast sein halbes bisheriges Leben drogenabhängig war. Doch die beiden haben sich ein Ziel gesetzt. Sie wollen heiraten, wenn Michael clean ist.
In Algerien ist der Präsident ein Pflegefall. Und trotzdem wird der 77-jährige Bouteflika nach den heutigen Wahlen wohl Präsident bleiben. Seit 1999 führt er schon das Land, das anders als seine Nachbarn im Prinzip keinen arabischen Frühling erlebte. Algerien sei in der Region eine Insel des Friedens, lässt der Präsident verkünden. Seine Anhänger sehen in Bouteflika tatsächlich einen Mann des Friedens, der unter seiner Herrschaft ging ein mörderischer Bürgerkrieg zu Ende, den man im Land schwarze Dekade nennt. Zur Ruhe kommt Algerien trotzdem nicht. Viele Einwohner sehen in ihrem Land nicht Stabilität, sondern Stillstand. Stefan Schaaf.
Gedränge gab es nicht, als Khaled Mayoud heute in Algier wählen ging. Er unterstützt den schwerkranken Präsidenten Bouteflika. Aber viele andere Algerier blieben frustriert zu Hause. Denn das Phantom Bouteflika war im Wahlkampf nie zu sehen. Khaled stört das nicht. Seit über 20 Jahren ist Bouteflika aktiv, 15 Jahre nun als Präsident. Er bringt unserem Land einfach so viel politische Erfahrung. In der Kasbah von Algier kann man besser verstehen, warum Algerier einem Phantom die Treue halten. Khaled hat hier eine Schreinerei. Hier hat er in den 90er Jahren den Bürgerkrieg zwischen der Staatsmacht und Islamisten miterlebt. Es war fürchterlich. Morgens lagen hier Leichen von Militär- oder Feuerwehrleuten mit durchgeschnittener Kehle. Mehr als 100.000 Menschen starben damals im Terror. Algerien hat schon hinter sich, was andere arabische Länder gerade erleben. Khaled meint, Bouteflika habe Algerien wieder befriedet, aber der junge Tarek sieht nur ein Land des Stillstands, regiert von Generälen und Parteibonzen. Ja, es gibt eine Menge Frustration. Viele wollen auch auf der Straße protestieren, aber sie haben Angst vor einem Rückfall in die 90er Jahre. Tarek engagiert sich bei Barakat, das bedeutet, es reicht. Ein Video zeigt den 77-jährigen Präsidenten im Pyjama. Seit seinem Schlaganfall vor einem Jahr gibt es von Bouteflika nur wenige Bilder. Er wird immer mehr zum Phantom. Proteste von Barakat werden von der Polizei sofort unterbunden, so auch gestern in Algier. Die Staatsmacht will keinen arabischen Frühling im eigenen Land. Brutal geht man gegen die Aktivisten vor. Bouteflika ist umgeben von einem Clan, der will, dass er weiter an der Macht bleibt, obwohl er doch schon fast scheintot ist. Algerien bleibt gespalten. Schreiner Khaled hat Angst vor dem Chaos der Vergangenheit. Deswegen unterstützt der Präsident Bouteflika und sei es als Phantom.
Zurück nach Deutschland. Strafanzeigen wegen Vergewaltigung führen heute seltener zu einer Verurteilung als früher. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen sank die Verurteilungsquote im Jahr 2012 auf gut 8%. Vor 18 Jahren lag sie noch bei knapp 22%. Ein Grund sei die Arbeitsüberlastung von Polizei und Justiz. Die Zahl der Anzeigen wegen Vergewaltigung stieg im selben Zeitraum deutlich an, von jährlich etwa 5.200 auf mehr als 8.000. Autofahrer im Ruhrgebiet müssen derzeit starke Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen. Grund sind Sperrungen der A40 und A52 rund um Essen. Wegen drohender Einsturzgefahr muss ein stillgelegter Bergbauschacht zugeschüttet werden, der unter der A40 verläuft. Wie lange die Arbeiten den Verkehr noch behindern, ist unklar. Die Autobahnen A40 und A52 sind wichtige Verkehrsadern im Ruhrgebiet. Mehrere 10.000 Autos sind dort täglich unterwegs. Mit einer Messe im Petersdom hat Papst Franziskus den Grünen Donnerstag begangen. In der Basilika weihte er die heiligen Öle, die unter anderem bei der Taufe und der Krankensalbung verwendet werden. Das traditionelle Abendmahl feierte Franziskus in einem Therapiezentrum für behinderte Menschen. Dort wusch das Oberhaupt der katholischen Kirche 12 Patienten die Füße. Mit dem Ritual erinnert die Kirche an die letzten Stunden Jesu vor der Kreuzigung. Der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat torreich begonnen. Hannover 96 gewann bei Eintracht Frankfurt mit 3:2.
Frankfurts Trainer Armin Fee hat noch gar nicht richtig Platz genommen und schon ist schlechte Laune angesagt. Gerade einmal 82 Sekunden dauert es, bis die Gäste aus Hannover durch Andreasen in Führung gehen. Es entwickelt sich ein Abstiegsduell mit enorm viel Tempo und Frankfurt antwortet. Martin Lanig, 13. Minute, 1:1. Armin Fees Lächeln hält aber nur kurz. 20 Minuten gespielt, Hannovers Kapitän Stindl ist da und die Gäste wieder in Führung. Nur 9 Minuten später, Jakonan, 1:3. Hannovers Trainer Korkut feiert und Armin Fee restlos bedient. Im zweiten Durchgang vergibt Hannover mehrfach beste Möglichkeiten zur Vorentscheidung. Eintracht Frankfurt schafft durch Meier zwar noch den 2:3 Anschlusstreffer, zu mehr reicht es aber nicht. Frankfurt verpasst die Chance, den Klassenerhalt so gut wie perfekt zu machen. Hannover dagegen verschafft sich durch den Auswärtssieg etwas Luft im Abstiegskampf.
Die Liebe in den Zeiten der Cholera ist eines seiner bekanntesten Bücher. Für den kolumbianischen Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez war das Leben und Leiden in Lateinamerika immer wieder Stoff für seine Werke. 1982 bekam er den Literaturnobelpreis. Als heute die Nachricht vom Tod des Schriftstellers kam, twitterte der kolumbianische Präsident: 1000 Jahre Einsamkeit und Trauer angesichts des Todes des größten Kolumbianers aller Zeiten. Alexander Stenzel mit einem Nachruf.
Gabriel Garcia Marquez ging auf die Menschen zu, um ihre Geschichten zu erzählen. Häufig beginnen seine Werke mit einer Anekdote aus dem Alltag eben dieser Menschen, die er wortgewaltig verarbeitet. Auf die Bedeutung der Worte sei er schon früh gestoßen. Ebenfalls mit einer Anekdote erzählte er, wie es dazu kam. Als ich 12 Jahre alt war, bin ich beinahe von einem Fahrrad überfahren worden. Ein Pfarrer, der vorbeikam, hat mich mit folgendem Schrei gerettet. Vorsicht, rief er. Der Fahrradfahrer stürzte. Der Pfarrer sagte, ohne stehen zu bleiben: Erkennst du die Macht des Wortes? Die ist mir an diesem Tag bewusst geworden. Am 6. März 1927 kommt Marquez hier im kolumbianischen Aracataca zur Welt. Der Autor erreicht hier Heldenstatus, denn Marquez hat die Geschichten der Menschen aus diesem Ort in sein erfolgreichstes Werk 100 Jahre Einsamkeit eingearbeitet. Seine publizistische Karriere beginnt er als Journalist. Er bleibt diesem Beruf bis ins hohe Alter treu. Marquez sagte gerne von sich, er sei eigentlich Journalist und produziere nebenher nur noch ein bisschen Literatur. Für die bekommt er 1982 den Nobelpreis. Doch nicht nur durch diese hohe Auszeichnung wird er zu einem der wichtigsten Vertreter des magischen Realismus. Außerordentlich viele Leser sind fasziniert von diesem Stil, der die Wirklichkeit und das Unerklärliche miteinander verbindet. Millionen Auflagen und Übersetzungen in zig Sprachen machen ihn weit über Lateinamerika hinaus bekannt. Auch Fidel Castro schätzt die Werke von Marquez. Sie werden Freunde. Kritiker werfen ihm die Nähe zu dem Diktator vor. Marquez erwiderte, dass er durch diese Freundschaft Fidel Castro überzeugen konnte, nicht wenige Dissidenten aus Kuba ausreisen zu lassen. Für seine Fans war und ist er ein Superstar der Literatur. Vor allem, weil er für sie nicht der elitäre Autor ist, sondern einer, der gut Geschichten erzählen kann. Und genau das wollte Marquez auch immer erreichen. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Es ist nicht wichtig, ob eine Geschichte über das Bild, den Journalismus oder die Literatur erzählt wird. Meine Gabe habe ich von meiner Erziehung. Ich bin Erzähler. Einfach nur ein Erzähler. Marquez untertrieb gerne, wenn es um seine Person ging. Er war und ist einer der ganz großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Bleibt noch der Blick auf das Wetter. Und weil die meisten von uns sicherlich ein verlängertes Wochenende vor sich haben, wäre es doch sehr schön, wenn Sven Plöger uns jetzt für Ostern auch verlängerten Sonnenschein präsentieren könnte.
Ja, Pina Atalay, das würde ich sehr gerne tun. Und ich kann auch verraten, dass es durchaus mal längere sonnige Momente gibt zu Ostern. Aber das ist schon so ein gewisses Gemisch, was wir dadurch leben werden. Dann kommen Ostermontag sogar mal ein paar kräftigere Schauer und Gewitter dazu. Und momentan haben wir auch eine Front. Und die möchte ich zeigen. Das ist nämlich eine Kaltfront. Und man sieht sehr schön auf dem Radarfilm, wie der Regen jetzt langsam von Nordwesten nach Deutschland reinzieht. Also wir haben tatsächlich jetzt einen Wetterwechsel. Und wenn ein solcher kommt, dann denkt man natürlich oft vor einem längeren Wochenende, vor dem Osterwochenende. Wo kann ich hinreisen? Deswegen ein kleines Reisewetter. Blick Richtung Mittelmeer gerichtet. Und zwar gerade hier Balearen, Südfrankreich bis Barcelona rauf. Da gibt es schönes Wetter. Am Karfreitag, am Karsamstag bis 27 Grad. Spanien sogar 31, dort gewittrig. Die Kanaren sehr angenehm, 24 Grad. Ostersonntag, Ostermontag. Hier die Werte auch nochmal bei 23 Grad. Der Mittelmeerraum dann etwas wechselhafter bei 22 bis 26 Grad. Und einen kleinen Geheimtipp habe ich jetzt auch noch. Wenn man hier Richtung Skandinavien, in Teile Schweden, Südfinnland geht, dann erlebt man recht freundliches Wetter bei 17 Grad. Gucken wir zurück auf unser Wetter. Die Front kommt also in der Nacht reingezogen. Im Süden bewölkt es sich langsam. Da, wo es am längsten klar ist, wird es am Alpenrand noch mal bis minus 2 Grad kalt. Sonst sind es für die meisten dann 5 bis 8 Grad unter den Wolken. Der morgige Vormittag, die Front kommt hier weiter nach Süden voran. Erzgebirge beispielsweise, Schneefallgrenze ganz schön tief bei 600-700 Metern. Dahinter, hinter der Front, kommen die ersten Schauer. Die werden nachmittags durchaus noch ein bisschen intensiver. Auch mal dort ist schon Blitz und Donner möglich. Und dann kommt das Ganze hier am Alpenrand an, Schneefallgrenze auch hier tief bei 700 Metern. Die Temperaturen unter den Wolken der Front, auch im Flachland 5 bis 9 Grad, sonst 10 bis 14. Der Wind aus nordwestlicher Richtung am stärksten an der Nordsee mit Stärke 6. Die Aussichten für die Ostertage. Karsamstag recht gut, nur im Süden noch Tropfen. Ostersonntag für alle schon wärmer, allerdings ein paar Schauer sind dabei, aber auch lange sonnige und trockene Abschnitte. Montag und Dienstag gestalten sich dann wechselhafter mit weiteren Schauern, aber die Temperaturen bleiben ganz anständig bei Werten um 20 Grad. Also Pila, Oster ist wettermäßig oder vielmehr Ostern ist wettermäßig ganz fair. Etwas Sonne für uns und auch mal Regen für die Natur.
Sehr schön. Dankeschön, Sven Plöger. Hier geht es jetzt weiter mit Reinhold Beckmann, der mit seinen Gästen darüber diskutiert, wie die digitale Welt unser reales Leben verändert. Gegen 1 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Morgen ist an dieser Stelle Thomas Roth für Sie da. Und denken Sie daran, ab Samstag sehen Sie dann bei uns noch besser. Gute Nacht.